du doch verrückt?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Die letzte, allerletzte Ausgabe in dieser Saison. Und die beste. Zumindest haben wir das so geplant. Wir, das sind neben mir der Chefsopran des Gefangenenchor von Nabucco. Frank Buschmann ist da. Goldkehlchen. Wer es nicht gehört hat, bitteschön.
La 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 la. Kölle Alaf, Alaf, Kölle Alaf. So fühlen die sich gerade in Köln. Ich bitte, diesen Gesang zu entschuldigen.
Oder sagen wir vielleicht besser Schlagerbade.
Was eine Atmosphäre in Müngersdorf.
Timo Schmidt ist auch noch da.
David.
Wollen wir kurz über den Gesang sprechen? Buschi, was hat dich geritten? Also, wo gesungen wird, da lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Insofern?
Ja, das passiert ja manchmal so, da lässt man, was heißt man? Ich lasse mich manchmal mitreißen. Zu dem Zeitpunkt, wir waren in der großen Zweitligakonferenz, war längst klar, der 1. FC Köln steigt auf.
Ja.
Der 1. FC Kaiserslautern hat definitiv gar keine Chance mehr, auf den Relegationsplatz zu springen. Und aus der Regie zur Konferenz kam so der Hinweis, komm, lass mal stehen, da geht die Luzi ab. Und dann habe ich das erst ein bisschen stehen lassen.
Ja.
Und in den Refrain bin ich dann mit eingestiegen. Da ich nicht besonders gut singen kann, ist die eine Sache.
Und ich fand das nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Ja, wirklich.
Also
sag mal, nicht jeden Ton getroffen, aber von mir gibt's einen Recall.
Als ich dann abgegeben hatte zur nächsten Station, ist mir dann, außerdem habe ich ja gerade schon direkt um Entschuldigung gebeten wegen des Singens.
Ja.
Mir ist dann klar geworden, es mag den einen oder anderen Fan des 1. FC Kaiserslautern geben, der das nicht besonders geschmackvoll oder
sonst
was
findet. Darf ich kurz einhaken? Aus Kaiserslautern hat sich eigentlich so gut wie keiner gemeldet. Ne? Also das muss man dazu sagen. Also die fanden das jetzt möglicherweise befremdlich, aber haben es jetzt nicht offensiv geäußert.
Also erstmal glaube ich, dass die meisten Fans des 1. FC Kaiserslautern das Einzelspiel geguckt haben.
Ja, ich habe nicht gesungen.
So. Und ja, ich habe das ja auch nicht geplant.
Natürlich
so Dinge
nicht.
Planst du ja nicht.
Ja.
Das kommt über dich oder über mich in dem Fall. Und jetzt kann man darüber diskutieren, weil es wurde ja wieder mehr rausgemacht, als es wirklich war. Ich habe mir dann im Nachhinein, weil dann in diversen Online-Portalen stand Shitstorm gegen Buschmann, da bin ich wirklich mal gestern auf Twitter gegangen.
Es gab überhaupt keinen.
Ja. Da haben 10 Leute geschrieben, geschmacklos, der Idiot, was macht der da?
Ja.
Es gab überhaupt keinen.
Wir haben ja, um kurz Insider zu verraten, wir haben vor der Sendung haben wir kurz drüber geredet, wo ich erzählt habe, dass ich gestern Abend irgendwo davon Wind bekommen habe, dass du gesungen hast. Und ich habe dem jetzt keine Bedeutung beigemessen, weil du singst ja schon mal. Also es ist halt einfach so. Okay, der Buschi hat gesungen. Ja. Das ist so, wie der Buschi war in der Konferenz.
Aber
also eine ganz normale Aussage. Dann wir heute Morgen telefonieren und sage jetzt zu ihm, sag mal, hat der Buschi gesungen? Hat er gesagt, ja. Dann sage ich, wenn er gesungen hat, ne, dann muss das in die Sendung.
Ja, und es war auch tatsächlich gar nicht so das große Thema von Seiten der Fußballfans.
Ja.
Noch nicht mal so ganz schlimm auf Twitter.
Ja.
Weil da ist ja normalerweise immer X Holland in Not.
Heißt
X heißt das, ja. So, nix. Ja. Ja. So. Und da habe ich so gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber, und das ist ganz spannend, weil wohl Bild, Express, Welt und ich weiß nicht, wer von diesem Shitstorm gesprochen haben, habe ich weit über 250 persönliche Nachrichten bekommen.
Ja.
Mach dir nichts draus, das sind doch alles Spießer. Und daraufhin habe ich gesagt, jetzt musst du doch mal gucken.
Ja.
Und dann habe ich auf X geguckt, hat nicht viel gefunden, habe mir die Artikel online durchgelesen von besagten Medienhäusern oder Blättern oder was auch immer und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht eins abschließend dazu.
Ja.
Da kann man natürlich, über Geschmack kann man diskutieren. Und wenn man jetzt sagt, da fehlt jegliche Distanz und Unparteilichkeit. Das kann man durchaus so sehen. Da kann ich überhaupt nichts gegen argumentieren. Aber seid euch sicher, und ihr wisst das ja beide übrigens, ich bin kein glühender Anhänger des 1. FC Köln und habe jetzt gedacht, so, jetzt feiere ich den Aufstieg
Warum
des FC.
Warum eigentlich nicht?
Ja. Warum nicht?
Das
keine Ahnung, weil ich tatsächlich kein Fan oder Fan keiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga bin. So. Und ich lasse mir das wirklich gefallen, wenn Leute sagen, auf so eine Art der Sportberichterstattung in so einer Konferenz stehe ich gar nicht. Da muss ich mit leben.
Ja.
Aber nochmal, Punkt 1, war es überhaupt nicht geplant. Punkt 2, Gibt es wirklich auch viele Leute, die mir jetzt dann geschrieben haben und gesagt haben, ey geil, du bist halt eine verrückte Nudel, aber es macht halt Spaß, da sich auch mal zu amüsieren.
Ja.
Also von daher, aber es war, um das abzuschließen, es war gar nicht so groß, wie ich im ersten Schritt dachte. Ihr wisst ja, ich werde ja schnell panisch, wenn ich höre die Bild, aber da wissen wir ja auch, die haben mir ja irgendwann mal persönlich geantwortet und haben gesagt, ja, bericht dich doch nicht auf, Buschi klickt gut. Ja. Und so ziehen sie das dann durch.
Ja.
Und jetzt ist das Thema auch durch. Ich gehe in die Sommerpause mit einem guten Gefühl.
Nach Mallorca musst du direkt dann oder was auf der Bühne? Sommerpause?
Dass ich nicht gut singen kann.
Das wäre gut. Das wäre gut. Darf ich einen persönlichen Satz sagen dazu? Ja. Bewahr dir das bitte. Also bewahr dir diese Spontanität, wenn dir nach Singen ist. Wenn du jetzt nur noch singen würdest, glaube ich, würde es zum Problem.
Genau.
Aber ansonsten, bewahr dir diese spontanen Ausbrüche, gerade jetzt, wo es in dein letztes Karrierejahr geht.
Ich habe doch 2 Jahre verlängert. Achso,
wir gucken einmal in die Community, ob es spontane Reaktionen auf
Community Buschmann, ist immer gefährlich.
Buschmann singt gibt.
Nee. Buschmann, König der Peinlichkeit, ist das Erste, was mir direkt ins Auge springt, von Jimmy McGill. Jimmy,
jetzt.
Nein, eben hat einer geschrieben, Name ist jetzt schon
ist der Redaktion
hochgerutscht, unbekannt.
Ist der Redaktion bekannt?
Genau, ist aber verzogen. Der hat geschrieben, hey, ich bin selbst Lautern-Fan, aber hatte kein Problem damit.
Ja, also wie gesagt, wir wollen es auch gar nicht groß machen. Ich nehme auch Jimmy McGill seine Meinung nicht. Es ist alles gut. Ja. Vielleicht geht es ihm jetzt besser und dann habe ich auch wieder was erreicht. Er konnte einmal seinen Schmonz loslassen und dann ist gut. Also alles fein. Pebbles, alles gut? Was ist du? Die will Pebbles das Futter. Die will das Futter aus.
Hast du was?
Ich hatte, aber sie versteht nicht, dass die Hosentasche.
Braucht ein bisschen was.
Da ist noch eins.
Guck mal.
So, komm, lass uns. Sollen wir
sportlich reden?
Ja.
Der erste FC Köln ist deutscher Zweitligameister 2025 und jetzt auch Rekordmeister in der zweiten Fußball-Bundesliga. Lass den Jingle einmal, dann haben wir es. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Wilhelm Funkel. Für mich. Er kam, sah und siegte. Aufstiegsretter ist eine Berufsbezeichnung. Abstiegsretter ist eine Berufsbezeichnung. Er macht ein Geschäftsmodell draus, einfach kurz vor Schluss zu übernehmen und jeweils die Aufgaben zu erfüllen, die da noch rumliegen. Die Frage ist, hätte es den Wechsel gebraucht? Viele in Köln sind der Meinung, dass der Wechsel gut war. Ich bin auch der Meinung, dass der Wechsel richtig war von Gerhard Struber auf Friedhelm Funkel. Er hatte die Aufgabe, die letzten beiden Spiele zu gewinnen, um aufzusteigen. Jetzt ist er sogar als Erster aufgestiegen. Es ist sein insgesamt 7. Aufstieg. Und ich finde, man sollte ernsthaft darüber nachdenken, ob man Friedhelm Funkel nicht für die Saison in Köln belässt. Bei allem, was ich gestern von ihm gehört habe, inmitten der Aufstiegseuphorie, war, er ist erstmal für alles offen.
Mach weiter.
Ne? Er ist erstmal für alles offen. Aber Friedhelm Funkel in Köln im kommenden Bundesliga-Erstliga-Jahr wäre für mich eine sehr gute und sehr sinnvolle Wahl.
Da bin ich noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, dass ich Friedhelm Funkel für einen super Typen halte, dass ich ihn generell auch für einen guten Trainer halte, aber er ist 71 Jahre alt. Okay, wenn er selbst sagt, er fühlt sich fit genug dafür, er passt wie Faust aufs Auge nach Köln, ja, keine Frage, dann ist das zumindest ein Modell, das man durchaus mal überdenken sollte beim FC. Da habe ich mir aber noch keine endgültige Meinung gebildet. Generell finde ich es auch nicht so geil, wenn sowas passiert wie mit Struber. 2 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 stehend raus, dann steigt der Club auf und alle sprechen von Friedhelm Funkel als Aufstiegstrainer.
Das hat er selbst gesagt, indem er gesagt
hat, ich weitermachen.
Ich habe das auch innerhalb der 90 Minuten gesagt. Also die Vorarbeit der 32 Spiele von Gerhard Struber darf man nicht unter den Teppich kehren.
Und das ist übrigens auch Friedhelm Funkel, dass er wirklich gefühlt auch in jedem Interview das immer wieder herausgestellt hat und gesagt hat, vergesst mir den Gerhard Struber nicht, was der hier geleistet hat. Sensationell. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich dann doch glaube, das konnten die Kölner nur nicht wissen, wie wichtig dieser Wechsel auf Friedhelm Funkel war. Das ist die Personalie Lemperle und die Geschichte Lemperle. Weil wie Friedhelm Funkel dieses, gehen wir nicht in die Tiefe, dusselige Verhalten von Lemperle am Sonntag vor dem letzten Spiel, wie er das, ich drück's mal so aus, wegmoderiert hat. Das machst du nicht als hinter den Ohren noch feuchter Trainer. Nee, hinter den Ohren feucht ist, glaube ich, gibt's gar nicht. Ne?
Oh, kann auch
alles passieren. Also als unerfahrener Trainer kriegst du das nicht so wegmoderiert. Ja. Weil wenn, ich sag's jetzt mal so, Papa Funkel hingeht und sagt, so Freunde, das Scheiße, was er, so wird Friedhelm sich nie ausdrücken, das ist unglücklich und blöd, was er da gemacht hat. Aber jetzt ist auch irgendwann mal gut. Wir haben ein höherrangiges Ziel am kommenden Wochenende und wir wollen aufsteigen, wir machen das gemeinsam. Ja. Dann holt er ihn auch in den Kader. Macht aber nicht den, ich sag's jetzt mal so, Fehler, ihn in die Anfangself zu stellen.
Ja.
Sondern er setzt ihn auf die Bank, bringt ihn dann im Laufe des Spiels und es gelingt ihm schon vor dem Spiel und auch im Nachgang, dieses unschöne Thema komplett wegzumoderieren. Und das, glaube ich, können nicht viele, so wie es Friedhelm Funkel gemacht hat. Und allein dafür hat sich das gelohnt. Denn, abschließend noch, dann mache ich Pause, ich habe wirklich das ganz anders erwartet, dieses Spiel 1. FC Köln gegen 1. FC Kaiserslautern. Ich hatte schon gedacht, boah, die haben sowieso schon oft mal gewackelt. Jetzt noch dieses ganze Theater im Vorfeld. Buh. Und die, ich glaube, ich habe es auch häufiger gelesen, es war wohl eins der besten, wenn nicht das beste Heimspiel des FC in dieser Saison.
Also wann hat der 1. FC Köln 4-0?
Nicht
also
nur wegen des Ergebnisses.
Nein, es war ein Startzielsieg. Ja. Das hat's, also ich weiß es nicht. Die haben 12 oder 13 Mal mit einem Torunterschied gewonnen, 8 Mal 1-0. Das sind ja dann auch so Spiele, die musst du gewinnen. Mhm. Weil wenn du sie nicht gewinnst, hast du zwei Probleme. Du hast nicht gut gespielt und hast noch das Spiel verloren. So mit dem 1-0 sagt noch jeder, komm, ist egal. Ja. Hauptsache, das Jahr müssen wir irgendwie rumkriegen. Das war mit voller Überzeugung, mit Nervenstärke. Das, was er mit Lemperle gemacht hat oder in der Causa Lemperle gemacht hat, das ist eigentlich ein Lehrfilm in Sachen Krisenmanagement. Ja. Er hat das Thema rausgenommen aus der Öffentlichkeit, indem er gesagt hat, so, jetzt haben wir genug drüber diskutiert, wir wollen doch alle aufsteigen oder nicht. Und alle sagen, hat der Friedhelm recht.
Ja. Und das ist nicht einfach, glaube ich, weil das ist schon ein Thema, was da passiert ist, was auch an einer Mannschaft natürlich nicht spurlos vorübergeht. Und eine Mannschaft guckt, übergeordnetes Ziel hin oder her, die guckt schon drauf, wie der Verein, wie der Trainer dann reagiert.
Natürlich.
Und ich glaube, und das vielleicht so die Brücke schlagen zu dem, was du angesprochen hast für die kommende Saison. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Pfund, wenn man dann sagen kann, okay, wir haben diese schwierige Situation so gemeinsam gelöst.
Ja.
Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich an den Punkt, es wäre sicherlich außergewöhnlich, aber warum nicht das zumindest erste Bundesliga-Jahr wieder mit Friedhelm Funkel gestalten? Ich glaube, nicht nur bei den Fans und bei den Verantwortlichen, auch bei der Mannschaft, und es werden ja einige bleiben beim FC, hat er damit erstmal viel Vertrauen sich erarbeitet.
Ich bin anderer Meinung.
Aha.
Ich kann mir vorstellen, dass er dieses Denkmal sich so kaputt macht, weil der FC wird, glaube ich, jetzt nicht so eine sorgenfreie Bundesliga-Saison haben, wie man es dann annehmen könnte. Deswegen würde ich einfach sagen, okay, ich habe sie jetzt dahin gebracht. Es muss ja ein großer Umbruch in Köln stattfinden. Also die müssen ja erstmal neues Personal haben, die brauchen eine neue sportliche Leitung, die brauchen ein neues Präsidium.
Ja.
Und in diesen unruhigen Zeiten würde ich als Friedhelm einfach sagen, wisst ihr was, ich habe euch dahin gebracht, meldet euch im März, wenn ihr wieder Probleme habt.
So ja, aber da hat er sich gestern ganz anders geäußert. Genau, ich war tatsächlich überrascht. Weil das für mich schon so ein deutliches Zeichen war, dass er sich das wirklich gut vorstellen kann. Friedhelm Funkel ist nicht der Typ, der aus einer Laune heraus, aus einer Bierseligkeit sagt, oh ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Und hey, nochmal Timo, der Mann ist 71 Jahre alt, der hat eine Menge erlebt am Spielfeldrand und als Spieler übrigens auf dem Feld selbst auch. Ich glaube, das ist zumindest ein gangbarer, ein möglicher Weg, den man nicht ausschließen sollte. Da glaube ich.
Nee, aber wir haben ja gerade die Meinungen abgefragt. Ich finde, der ist unfassbar sympathisch und bestimmt für die Mannschaft auch gut. Aber ich glaube einfach, dass er sich keinen Gefallen damit tut.
Mhm. Das ist. Also, aber das finde ich. Nein, du hast Pause. Timo sowas sagt.
Das kann man noch gar nicht sagen, ob er sich einen Gefallen damit tut oder nicht. Jetzt wird er aber aggressiv.
Mach Platz.
Möchtet ihr zweimal für einen Moment auf die stille Treppe?
Du machst jetzt Platz und jetzt ist Ruhe. Du kannst nicht nur, weil der Timo was zu Friedhelm Funkel sagt, hier Alarm machen. Er hat das gute Recht, da was zuzusagen. Die Frage ist ja auch, was für Alternativen, nein, jetzt hau ab, was für Alternativen da sind.
Natürlich, ja? Aber nochmal, Timo hat es ja richtig gesagt, die Frage ist ja, wer es entscheidet. Also im Moment, und das ist ja unsere Aussage, täte dem 1. FC Köln eine sportliche Konstante namens Funkel auf der Position, ob das jetzt, also in sportlicher Verantwortung, ob das jetzt Trainer ist oder Berater eines aktuellen Sportdirektors, eines kommenden Sportdirektors, eines kommenden Sportvorstandes, ist ja erstmal egal. Aber er kann nach außen hin jede Entscheidung des Clubs vertreten. Was der 1. FC Köln am meisten braucht, ist, er muss eine Spielphilosophie vorgeben. Und die muss ein Sportvorstand oder ein Sportdirektor muss die vertreten. Und auf der Basis muss der Verein entscheiden, welcher Trainer ist für die Philosophie, die wir spielen wollen, der Beste. Und dann logischerweise auch Friedhelm Funkel mit einbeziehen. Also das ist eine dringende Empfehlung, die sportliche Expertise von Friedhelm Funkel weiter zu verwenden.
Aber du musst erstmal sportlich Verantwortliche finden.
Genau, ne? du hast jetzt ein Vakuum. Ja. Und in diesem Prozess ist er ja noch wichtiger, auch als Trainer zu sagen, wir müssen, also der Verein muss ja jetzt Entscheidungen treffen. Ja. Welcher Vertrag wird verlängert, beziehungsweise welcher Spieler bleibt uns erhalten? Was müssen wir auch aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht verkaufen? Mhm. Welche wirtschaftlichen Spielräume haben wir? Ich höre vom 15 Millionen Transferbudget. Stand heute.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und wenn du dir die erste Bundesliga anguckst in der kommenden Saison, dann fragst du dich, also welche zwei Vereine oder zweieinhalb Vereine soll es geben, die unter Köln steht. Das interessiert im Moment noch keinen, aber wenn es im August wieder losgeht, interessiert es alle in Köln.
Wer wird denn von den Leistungsträgern, Lemperle ist weg.
Ja.
Das ist klar, wer wird...
Herr Meiner hat jetzt gestern seinen Vertrag verlängert, das war schon mal, oder hat die Vertragsverlängerung bekannt gegeben in der Euphorie der Meisterfeier. Ich denke, Schwäbe wird bleiben. Hinten hast du Heinz und Hübers und Paccarada. So, das Bestandspersonal ist klar. Die Frage ist, gibt es Tafelsilber? Also brauchst du einen wirtschaftlichen Spielraum, musst möglicherweise einen Leistungsträger verkaufen. Ja. Martell, Ubicic, weiß ich, Husin Basic, was es da für Möglichkeiten gibt. Gibt es da Interessenten? Haben die einen Markt? Mit Sicherheit. Aber ist der interessant? Und dann musst du entscheiden, die brauchen ja im Grunde für jeden Mannschaftsteil, brauchen die ja Spieler. Ja,
erstligataugliche Spieler.
Das wird schwer.
Und wenn du die Mannschaft anguckst, und das war natürlich auch wegen dieser Transfersperre, das ist ja vergleichbar mit der Mannschaft, die abgestiegen ist. Ne? Und dann brauchst du einfach da neue Spieler.
Du hast jetzt im Moment eine Mannschaft, die vor einem Jahr gewogen wurde und für zu leicht befunden wurde für die erste Fußball-Bundesliga. Das heißt, du musst jetzt diesen Aufstiegskader nehmen als Basis, anders geht's ja nicht, und musst jetzt einen erstligatauglichen Kader bauen. Und da brauchst du einen sehr erfahrenen Sportdirektor, der sehr gut vernetzt ist. Du brauchst viele kreative Transfers, du brauchst viele gute und richtige Entscheidungen. Wenn ich gesehen habe, was im Winter passiert ist in Köln, der Einzige, der gestern gespielt hat, war Gazi Begovic hinten auf der rechten Seite. Der Schmied ist dann reingekommen, der hat das solide gemacht, aber das war jetzt auch kein Soforthelfer. Rondic als Mittelstürmer war kein
Soforthelfer. Bis 2029.
Ja. Also, und der hat einen namhaften siebenstelligen Betrag gekostet. Und wenn du dann davon ausgehst, dass alle 14 Tage, vielleicht sogar jede Woche, so ein Spieler verfeuert wird von der Kurve, dann musst du das ja auch mit einbeziehen.
Ja, also wenn diese Zahlen stimmen, dann müssen die ganz schön zaubern beim FC in der kommenden Saison.
Aber sie haben eine sehr gute A-Jugend und deshalb meine ich...
Deutscher Meister geworden
gestern. Gestern auch noch in einem spektakulären Spiel gegen Leverkusen, in Leverkusen, 5-4 gewonnen, zum ersten Mal deutscher A-Jugendmeister, 1. FC Köln. Also der Unterbau stimmt. Jetzt wissen wir beide, dass der Weg von der A-Jugend zur ersten Mannschaft ist weit. Aber es sind so 2-3 dabei, die man sich auf Sicht schon vorstellen kann. Da Struber hat versucht, dann schon Pauli zu integrieren. Der hat am Anfang mehr gespielt, jetzt am Ende nicht. Finkgräfe war angeschlagen, den haben sie auch noch in der Hinterhand. Der kommt auch aus
dem... Aber da höre ich, dass der eventuell den Club verlässt.
Auch das ist halt eine Frage. Wenn Finkgräfe den Club verlässt, brauchst du nochmal einen neuen Linksverteidiger mit Format. So, es müssen jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz viele Entscheidungen getroffen werden und du weißt aber nicht von wem.
Fakt ist, dass ich mich extrem freue, dass zwei solche Traditionsclubs wie der HSV und der 1. FC Köln zurück sind in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe da auch immer so ein bisschen den Freitagabend im Blick, du sicherlich auch die Samstagabende. Das ist eine besondere Atmosphäre beim HSV, es ist eine besondere Atmosphäre beim FC. Das geht überhaupt nicht gegen andere Clubs, aber das trieft nach Fußballromantik.
Ich bin da gestern hingefahren, das ist ja in Hamburg genauso. Ich bin ja gestern aus der Stadt ins Stadion gefahren. Das ist alles beflaggt, alle mit Trikots, alle auf dem Weg ins Stadion.
Die fünftgrößte Sportverein Deutschlands.
Die Anwesen daneben waren voll. Ja. Die waren komplett weiß. Das ist ja schon. Ja. Und dann kommt Kaiserslautern, kommen noch 6.000 aus Kaiserslautern. Ja. Also der Betze ist ja dasselbe.
Ja. Und das bringt uns dann zur Relegation mit Heidenheim gegen Elversberg.
Ja.
Das sind ja keine Mannschaften, die qua ihrer Struktur diese Geschichten haben, aber die einfach einen guten Fußball spielen, da haben wir zuletzt schon drüber gesprochen.
Ja, und die vor allem auch ihre ganz besonderen Geschichten haben. Also Heidenheim müssen wir drei nicht drüber sprechen, wir haben das erlebt.
Ja.
Das ist einfach eine ganz besondere Geschichte mit einem ganz besonderen Trainer, mit einem ganz besonderen Umgang mit dem Trainer.
Ja.
Die haben auch hinten raus wirklich, klammern wir das letzte Spiel gegen Bremen mal aus, haben sie nochmal so ein bisschen die Kurve gekriegt. Und Elversberg, da ist mir nur immer aufgefallen, wenn ich mir die zweite Liga angeschaut habe, wie technisch feinen, schön anzuschauenden Fußball die spielen.
Wie die am Sonntag die Veldins Arena auf Schalke auf links gezogen haben. Ach. Sowas habe ich also selten erlebt. Das Publikum wendet sich ab, die spielen die kaputt, provozieren Laola gegen die Schalker Mannschaft. Alles mit Vorgeschichte, ist ja klar. Aber was Horst Steffen in Elversberg macht, das ist überragend. Ja. Also wenn mir irgendeiner kommt und sagt, übrigens im deutschen Profifußball Trainer des Jahres Horst Steffen, sage ich, also 100%ig recht.
Ja.
100%ig recht.
Und das sind, weißt du, es wird so viel diskutiert, weil ich jetzt gerade auch den HSV und den 1. FC Köln so rausgehoben habe, als große Clubs, als Bereicherung für die Fußball-Bundesliga.
Ja.
Wir reden hier ja nicht von irgendwelchen künstlich erschaffenen Vereinen, von mega gepushten Vereinen durch irgendwelche Unternehmen mit Heidenheim und Elversberg.
Ja.
Wir reden über, und deshalb sind sie so eine besondere Geschichte, über kleine Clubs, die mit ihrer eigenen Art und Weise mit dem Profifußball umzugehen und dann am Ende auch auf dem Rasen Profifußball zu spielen, Spaß machen, also mir zumindest.
Total.
Und ich kann dir auch keinen Tipp geben. Ich glaube, technisch halte ich Elversberg für die bessere Mannschaft. Aber was die Robustheit betrifft und so ein bisschen auch durch die beiden Jahre Fußball-Bundesliga, so diese kernige Härte, da würde ich dann auf Heidenheim gehen. Aber wer am Ende dann da das Rennen macht, keine Idee.
Also das wird ein total, ein hochspannender Vergleich zwischen zwei Mannschaften, die sonst nicht auf dem Sockel der Fußballöffentlichkeit hier in diesem Land stehen.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, dass das spielerisch wird, das hoch ansehnlich. Weil das Problem von Heidenheim, das erste Problem von Heidenheim war, sie treffen das Tor nicht. Also sie haben halt mit Tim Kleindienst ihren überragenden Torjäger verloren. Also Veredler, verzweifelt gesucht, aber den kannst du dir halt nicht backen. Und wenn du den nicht hast als Heidenheim und noch 3-4 tragende Säulen abgegeben hast, dann kann es sein, dass du unten reinrutscht. Und da hat auch, das hören sie jetzt vielleicht nicht gern, vielleicht unterstützen sie es aber auch in Heidenheim, es war vielleicht nicht gut, dass sie in dem Jahr international gespielt haben. Ich sage das in aller Vorsicht, weil der Fokus so ein bisschen abhanden gegangen ist. Sondern du musstest dich alle drei Tage auf irgendwas einstellen.
Ja, und du hast halt nicht die Kadertiefe.
Und du kommst dann in einen Ergebnisstrudel rein, der dich möglicherweise wegtreibt. Und sie haben ja in den letzten Wochen, waren sie ja wieder bei sich ein Stück weit. Und trotzdem hast du ja auch gegen Bremen gesehen, Frank Schmidt habe ich gehört, hat es auch gesagt, erste Hälfte war nix und zweite Hälfte treffen wir das Tor nicht. Und dann verlieren sie es halt glatt.
Ja.
Aber da hast du halt wirklich zwei Mannschaften, das ist so eine 50-50-Nummer.
Ja.
Und grundsätzlich ist zu sagen, dass in diesen Vereinen mit überschaubarem Budget ganz, ganz viel richtig gemacht wurde in den letzten Jahren. Und dass es schon die Empfehlung gibt, dass gar mancher Traditionsclub, der sich fragt, warum läuft es denn nicht, aber wir haben das hundertfach besprochen im Rahmen dieser Sendung, mal einen vorbeischickt, der einfach mal sagt, wie macht ihr das
denn? Aber es ist halt so schwer vergleichbar.
Warum läuft das denn? Natürlich. Abseits.
Kannst du dir vorstellen, dass bei einer Saison, die Heidenheim spielt, wenn Schalke die gleiche Saison in der Bundesliga gespielt hätte, dass in die Relegation der gleiche Trainer geht?
Natürlich musst du das Umfeld mit einbeziehen. Du musst das mediale Umfeld einbeziehen. Du hast dann natürlich auch auf Schalke oder in Kaiserslautern oder auch in Köln und in Hamburg hast du natürlich hunderte Fußballweisen, die alle 800 Titel gewonnen haben mit dem jeweiligen Club und alle einen Kommunikationsauftrag haben. Da ist Elversberg oder Heidenheim oder Freiburg, wo ich am Wochenende warte, da leben sie auf der Insel der Glückseligen, weil einfach nichts kommt. Es gibt keine Störgeräusche, keine medialen und nicht von irgendwelchen Altvorderen. Und trotzdem glaube ich, dass sie internes geschafft haben, über einen klaren Plan, ligaunabhängig, aber über einen klaren fußballerischen Plan, sich die Leute zu holen. Das ist dann nicht immer oberstes Regal, aber entwicklungsfähig. Nach Elversberg, Woltemade schicken sie nach Elversberg, weil sie wissen, da kriegt er das Rüstzeug, das fußballerische Rüstzeug. Er spielt, auch weil sie ihn brauchen. Und Elversberg muss dann eben in dem Fall damit leben, dass der nach einem Jahr wieder geht. Der schießt alles kaputt und muss dann aber nach einem Jahr logischerweise wieder weg, weil es ein Bundesligaspieler ist. Und das kann Elversberg noch nicht leisten. Mhm. Aber der Weg dorthin ist einfach spannend und interessant. Und Heidenheim hat es ja genauso gemacht.
Ja.
Also insofern, hochspannende Relegation. Untenrum wird es Saarbrücken, Saarland stark. Ne? Saarland stark vertreten in der Relegation.
Ja, Saarbrücken und Elversberg kann sich sehen lassen. Mir tut es ein bisschen leid. Das geht jetzt nicht gegen Saarbrücken, damit das nicht wieder irgendjemand, der es falsch verstehen will, falsch versteht.
Ja.
Aber ich bin ja wirklich irgendwo ein Anhänger, auch wenn er manchmal überdreht. Warum habe ich wohl Verständnis dafür von Pele Wollitz?
Er singt auch manchmal.
Und dass die dann nach einer unglaublich geilen Saison für Energie Cottbus, dass ihnen hinten raus, ist ihnen ja so ein bisschen in die Luft ausgegangen. Da habe ich gedacht, jetzt mit dem Ding in Cottbus, in Rostock, haben sie es wieder gedreht. Und dann verlieren sie ihr letztes Heimspiel, wo sie mit einem Sieg sich für die Relegation qualifizieren. Verlieren sie 1-4 gegen Ingolstadt. Da muss man aber auch sagen, die letzten beiden Tore jeweils in der Nachspielzeit, weil sie alles nach vorne werfen mussten. Aber das tut mir schon so ein bisschen leid. Übrigens auch für den Osten der Republik. Ja. Dynamo ist oben, Dresden.
Ja.
Das hätte schon irgendwie was gehabt, wenn da gleich noch eine weitere Mannschaft mitmarschiert wäre. Das geht nicht gegen irgendjemand anderen, aber das hätte mich schon für den Osten und auch für Cottbus und Pele Wollitz im Speziellen nach dieser geilen Saison gefreut. Jetzt wird's interessant. Das kann ich übrigens auch nicht prognostizieren. Saarbrücken hat auch gewackelt zuletzt.
Ja, die haben sich auch noch gerade so hingerettet.
Also wieder, das war dann noch ein Abseitstor hinten raus, das 2-1 bringt. Also da habe ich relativ viel gesehen, auch in Vorbereitung auf die Relegation.
Aber Braunschweig wackelt eben auch.
Ja, da ist
das dann
Chaos.
Hauen die den Trainer jetzt noch raus.
Ja, aber da ist das Chaos ausgebrochen. Also das war ja klar, wenn sie nach 45 Minuten Becher auf die eigene Mannschaft werfen und die Leute aus dem Stadion gehen, dann musst du die Notbremse ziehen.
Deshalb bin ich auch eher bei Saarbrücken, weil nicht das Braunschweig Relegation spielt, aber wie es jetzt am Ende dazu gekommen ist und die Geschehnisse vom vergangenen Wochenende, da weiß ich eben nicht, ob der neue Mann, der dann da Verantwortung trägt, das hinbekommt, die Mannschaft von dem komplett zu befreien.
Naja, es ist der Co-Trainer.
Ist das sicher schon?
Es wird der Co-Trainer für die zwei Relegationsspiele, wird der Co-Trainer übernehmen. Es wird noch ein bisschen Expertise von ehemaligen Profis geholt. Ich glaube, der Torwarttrainer ist noch da. Mhm. Der Athletiktrainer ist noch da. So. Also die werden das versuchen, irgendwie gemeinschaftlich zu lösen. Und trotzdem wird es spannend, wie das Publikum reagiert. Es ist das letzte Spiel, also Braunschweig hat ja das Rückspiel. Das heißt, erst morgen in einer Woche spielen die wieder in Braunschweig.
Okay, es ist sogar ganz gut.
Absolut. Also wenn die Freitag gute Vorarbeit leisten.
Mhm. Wisst ihr, was ich an der Stelle wirklich, ich meine doch, ich verstehe es schon, weil ich lange genug mich mit Hochleistungssport beschäftige. Aber könnt ihr euch noch an den, der ist noch gar nicht lange her, der Auftritt von Eintracht Braunschweig beim HSV. Als sie ein sensationelles Spiel gemacht haben, in Hamburg gewinnen, den HSV noch so ein bisschen wieder ins Wackeln bringen und ich gedacht habe, die werden doch da unten nichts, die marschieren jetzt, die bleiben drin, wie geil spielen die Fußball. Und dann geht auf einmal nichts mehr. Also es ist, manchmal ist es nicht zu erklären.
Phänomen, psychologisches Phänomen. Ja. Wir haben ja seit anderthalb Jahren, machen die ja rum, in höchster Abstiegsnot, der Scherning ist dahin, rettet die mit einer fulminanten Serie, wo es keiner gedacht hätte, dann wechseln die im Sommer alles. Anfang der Saison geht schon nicht gut los. Immer wieder wird über einen Trainer diskutiert. Plötzlich fangen die an, Spiele zu gewinnen nach Weihnachten.
Und auf eine Art und Weise teilweise.
Also. Und dann ist es so, dass einer einen Stecker gezogen hat jetzt wieder.
Ja.
Und dann laufen die am 34. Spieltag nach 45 Minuten die eigenen Leute weg.
Ja. Und die haben diesen Ryan Felipe da vorne drin. Das ist, also ich glaube, bei Mainz ist der laut Sky Kai Infos im Gespräch. Ja. Überragender Stürmer für die Liga. Also das ist
ja, Fußball ist nicht immer erklärbar.
Ja. Aber statistisch zur Relegation hatten wir
ja
eben gesagt,
ja, dass du das, hast da was rausgekramt, das ist ja irre.
Also wir kennen das alle, dass die Zweitligisten sich schwer tun gegen die Bundesligisten. Ja. Da ist es 13 Mal der Bundesligist, 3 Mal der Zweitligist. Aber auch umgekehrt ist es so, dass nur 4 Mal der Zweitligist weiterkam und 12 Mal der Drittligist.
Das habe ich dir erst mal nicht glauben wollen. Das hatte ich so nicht im Kopf. 12 von 16 Mal hat sich der Drittligist durchgesetzt.
Also du bist mit deiner Meinung oder deiner Tendenz zu Saarbrücken, bist du statistisch gesehen gut abgesichert.
Aber du weißt ja, was ich von solchen Statistiken halte. Du bist dazu da, widerlegt zu werden.
Und du bist ja ein Fan weicher Faktoren.
Absolut. Und deshalb sage ich ja, für Braunschweig schwierig.
Weiche Faktoren war ja einer der Gründe, warum Fabi Rehse bis 2030 in Berlin bleibt. Hat er gesagt.
Was für ein Themenwechsel. Ne?
Toll. Toll, aber natürlich auch zweite Liga, also schon im Komplex geblieben. Also ganz viele Schritte gemacht.
Jetzt noch so auf dem letzten Meter, ne?
Also gerade hin.
Ja, gut. Ja, aber für viele überraschend.
34 Spieltag. Also, da,
zählt. Also bis 2030.
Naja, Timo, pass auf, stopp, ganz kurz.
Ja, na, ja, danke. Also es gibt Möglichkeiten, dass man den Verein früher wechselt, aber das Zeichen und auch wie er es argumentiert hat.
Naja, er tut ja Hertha sowieso was Gutes, denn. Es ist ja klar, dieser langfristige Vertrag ermöglicht eben eine ordentliche Ablösesumme, wenn er da rausgekauft wird. Das heißt, da tut er, und das wird übrigens passieren, wenn er sich jetzt nicht ein paar Mal nochmal schwer verletzt oder so, er wird irgendwann aus dem Vertrag rausgekauft werden, weil er wirklich ein richtig guter Fußballer und eine Type ist. Das heißt, er hilft erstmal im nächsten Jahr der Hertha noch in irgendeiner Form vielleicht zurückzukommen. Und er hilft perspektivisch der Hertha, weil er eine Menge Kohle in die Kassen spielen wird. Also von daher, ich finde auch, das ist eine sehr interessante Type. Ich glaube, schon so eine Integrationsfigur, aber vor allem wirklich ein guter Fußballer. Ne? Muss man einfach sagen.
Absoluter Unterschiedsspieler.
Ja, total. Ja, absolut. Total. Also die zweite Liga wird in der kommenden Saison sehr stark von ihm profitieren. Also das ist so eine Art Galionsfigur, auch für die zweite Fußball-Bundesliga, weil es eigentlich gefühlt Erstligaspieler.
Ja, und guck dir das mal an, ne? Die zweite Liga, weil wir auch sagen, oh, jetzt gehen Köln und der HSV hoch. Aber du hast von den Traditionsclubs den ersten FC Kaiserslautern, den ersten FC Nürnberg, du hast Fortuna Düsseldorf, die großen Namen, alle mal Bundesliga gespielt, den KSC, Magdeburg, Dresden, Arminia Bielefeld ist wieder
Schalke.
Da, Schalke, Hertha, ja,
Kaiserslautern,
also, Hannover. Lautern, also Hannover, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das sind aber dünne Namen da.
Nein, also die haben zwei Dickschiffe verloren, aber mit Dynamo Dresden kommt ein Pfund. In die zweite Fußball.
Also ich freue mich auf die Original-Sky-Konferenzen samstags und sonntags, immer Dreier-Konferenzen, so wie es sein muss. Freue ich mich extrem drauf, dass wir die in der kommenden Saison haben, weil du weißt, ich liebe dieses Format ganz extrem und werde da sicherlich hin und wieder singen.
Und in der ersten Liga arbeiten wir mit technischer Innovation, wo du dir deine Konferenz
My Matchday
selbst zusammenstellen kannst. Ja. Also es gibt alles, auch in der kommenden Saison bei Sky. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück, sprechen über die erste Fußball-Bundesliga und das anstehende Pokalfinale und über den Buschmann der Woche. Kurze Pause, bis gleich.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Da sind wir wieder. Zweiter Teil der letzten Glanzparade dieser Saison.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, liebe Zielgruppe.
Punkt 17,
der Buschmann der Woche.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Ja, ist für mich ganz, ganz eindeutig Niko Kovac. 22 von 24 möglichen Punkten, nachdem Borussia Dortmund nach dem 26. Spieltag Tabellenelfter war. 10 Punkte Rückstand auf Platz 4 und dann ging es nur noch bergauf. Punkte liegen lassen, in Anführungsstrichen, haben sie nur noch in München bei den Bayern, 2 an der Zahl. Und auch die Art und Weise, wie sich Borussia Dortmund präsentiert hat. Und eben, das ist eben nicht nur dieses, er hat uns wachgerüttelt, er hat uns in den Hintern getreten. Ja. Wie sie Fußball gespielt haben. Ja. Er hat auch da hinten ein bisschen was umgestellt. Er hat auch, was das Personal betrifft, ein paar Dinge in dieser kurzen Zeit verändert. Und ohne jetzt, man muss bei Borussia Dortmund wirklich vorsichtig sein, sie schon wieder zu hoch zu loben. Aber das, was wir an den letzten Spieltagen gesehen haben, an den letzten 8 Spieltagen unter Niko Kovac, das nötigt mir jeden Respekt ab. Und das muss ja etwas mit diesem Mann zu tun haben. Das ist ja nicht anders zu erklären.
Ja, zwangsläufig, ja.
Und viele waren skeptisch. Ich wusste auch nicht so recht, boah, ist das jetzt der richtige Mann für Borussia Dortmund? Wer wusste es schon? Jetzt am Ende können alle sagen, wir haben es immer gesagt, wir wussten, das funktioniert. Ich bin wirklich, ich habe es in der Konferenz gehabt am Samstag, ich bin beeindruckt, wie klar, wie abgeklärt Borussia Dortmund in den letzten Wochen dieser Saison aufgetreten ist. Und jetzt kann man sagen, naja, gegen Kiel zu Hause musst du das dann auch machen und Vorsicht. Erst recht in Überzahl. Gar nicht der Vergleich zu Mainz vor 2 Jahren, sondern A, haben die Kieler gezeigt in dieser Spielzeit, wie unbequem die sein können. Und B, es ist schon besonders in Dortmund vor über 80.000 ein wichtiges Ziel vor Augen, dann auch wirklich nach Hause zu spielen.
Mit so einer Erwartungshaltung.
Genau. Ne? Und das haben sie bis auf 20 Minuten. 20 Minuten habe ich so gedacht, als es trotz 1-0-Führung noch so ausgesehen hat, das könnte trotzdem nicht reichen, wenn Freiburg nämlich mit einem Tor gegen Eintracht Frankfurt gewinnt. So 20 Minuten hatte ich das Gefühl, boah, wenn das länger so bleibt, weiß ich nicht, was in den zweiten 45 Minuten passiert. Und ich schwöre dir, es war das Frankfurter Tor, als Dortmund schon in der Kabine war. Das Frankfurter Tor, was noch in Freiburg fällt, das hat dann so ein bisschen die Fesseln gelöst. Und dann haben sie das ganz kaltschnäuzig, ohne Hurra, ohne irgendwas, aber sehr souverän nach Hause gespielt. Nötigt mir großen Respekt ab.
Wir haben vor einigen Wochen hier zusammen gesessen am TV-Lagerfeuer von Sky und haben, das ist für jeden nachzusehen und auch nachzulesen, hier zu Protokoll gegeben, dass es Borussia Dortmund nicht in die Champions League schaffen würde, von Gehässigkeiten etc. bitte ich abzusehen, weil selbst die Verantwortlichen von Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet haben, dass es tatsächlich noch in die Königsklasse gehen würde, weil es nichts, aber auch absolut nichts gab, was dafür gesprochen hat. Selbst die Anfangsphase Kovac war holprig, so ehrlich muss man sein. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss beim BVB, und das ist die vielleicht alles Entscheidende, fühlt man sich jetzt bestätigt, dass dieser Kader zu höheren Sphären in der Lage ist, wenn es nur den richtigen Übungsleiter gibt? Oder nimmt man diese ganze Saison und sagt, es braucht zwingend Veränderungen hier im Kader, signifikante Veränderungen hier im Kader, dann klappt es mit diesem Trainer.
Also ich glaube, es wird Veränderungen geben. Ich glaube auch, dass Niko Kovac das längst erkannt hat, dass da was passieren muss. Und gar nicht, weil da jetzt irgendwelche Bad Apple, also faule Äpfel oder so dabei sind.
Danke, Bad Apple heißt so viel wie faule Äpfel.
Hast du also ein Business-Meeting?
Ich glaube einfach, dass da wirklich ein bisschen durchgemischt werden muss. Ich habe schon gelesen und gehört, dass von verantwortlicher Seite bei Borussia Dortmund schon gekommen ist, die 5-6 Riesentransfers wird es nicht geben. Das ist aber auch immer eine Frage, wen kann man wirklich holen und wie viel Geld will man wirklich ausgeben. Veränderungen wird es, glaube ich, geben. Und meine bescheidene Meinung ist, das ist auch vonnöten. Ich glaube, da muss schon ein bisschen was passieren.
Denn? Was würdest du?
Ich glaube tatsächlich, man redet doch immer von so einer Achse. Ja. Also die Granden des Fußballs reden immer von so einer Achse. Jetzt habe ich übrigens heute gelesen, vielleicht Abschied von Kobel. Der gehört natürlich zur Achse dazu als Torhüter. Da unterstelle ich mal, er bleibt vielleicht doch. Dann muss ich gucken, Schlotterbeck, wenn er wieder top zurückkommt.
Ist Teil der Achse, muss
so,
Teil der
ist
Achse.
Ist Teil der Achse. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Was machen wir denn zum Beispiel im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld? Wer ist da?
Metscher, Can, Sabitzer, ja, Can, Groß. Can nicht.
Da ist halt die Frage, genau. Ich finde den Einwand Matcher ganz spannend, weil das hätte ja zumindest so ein klein bisschen auch von Wechsel. Also er kommt tiefer rein mit mehr Verantwortung in diese Mannschaft. Dann ist es eine ganz spannende Personalie. Offensiv im Mittelfeld ist ganz sicher Julian Brandt. Was ist darüber nicht alles gesagt und geschrieben worden, auch von uns? mal, was hat der Typ für spielerische Möglichkeiten und Fähigkeiten, mal, warum ruft er die eigentlich nicht etwas regelmäßiger ab?
Ja.
Ganz schwierig, da, also da bin ich wirklich gespannt, was passiert, ob er bleibt oder ob er doch weggeht. Und ganz vorne, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie Guirassy behalten, 21 Tore in seiner Premierensaison, das ist noch nie jemandem in der Bundesliga bei Borussia Dortmund gelungen. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass es Begehrlichkeiten gibt im europäischen Spitzenfußball. Da würde ich Dortmund wünschen, dass sie ihn halten. Und dann bist du bei Personalien wie Karim Adeyemi und, wo ich sage, musst du schauen. Das ist dann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung vielleicht auch.
Ja.
Aber ein bisschen frisches Blut. Oh Gott, das ist ein scheiß Ausdruck, frisches Blut. Also ein paar neue würde ich mir schon wünschen.
Nein, das ist ja, musst du Grundlegendes verändern oder musst du den Kader erfrischen? Das sind ja die zwei Möglichkeiten. Also
ich glaube, den Kader erfrischen, Grundlegendes ändern, das, von dem, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, Wolf, musst du Grundlegendes ändern, nämlich dieses immer wiederkehrende, dann läuft's und dann geht's aber auch ganz schnell wieder runter.
Aber du musst jetzt, also die müssen jetzt dahin kommen, dass sie die Ursache kennen. Und ich habe das Gefühl, dass ihnen die Ursache für diese Leistungsschwankungen bislang nicht bekannt waren. Also schaffen
glaubst
es
du denn,
diese
dass
letzten,
wirklich der Übungsleiter
war? 8 Spiele oder 9 Spiele, schaffen es diese letzten 9 Spiele. Zu welcher Überzeugung gelangt die sportliche Führung von Borussia Dortmund? Sind die letzten 9 Spiele der Maßstab? Da brauchst du nämlich gar nichts zu verändern. Weil dann hattest du
durchgehend. Aber dann lässt du die letzten 10 Jahre außer Acht.
Genau, aber dann hattest du durchgehend ein Trainerthema, was ich nicht glaube, dass sie das hatten.
Nee. Das ist so ein bisschen das
Problem. Es ist wirklich
tricky. Aber würde das auch bedeuten, dass man sich selbst hinterfragt im Verein, in der Spitze?
Aber so Erfolge übertünchen sowas. Ja, erinnert euch an die Bayern vor 2 Jahren in Köln, als sie die Meisterschaft dann noch irgendwie so halbwegs mitgenommen haben.
Aber Timo, entschuldige bitte, ich
möchte
dir nicht
ins
Wort fallen. Aber ist das so ein Riesenerfolg, dass Borussia Dortmund als Vierter in die Champions League kommt?
Also nach Verlauf, da wo sie herkommt, ist das auf jeden Fall ein Erfolg.
Ja, aber so geht man ja nicht an eine Sache ran. Borussia Dortmund muss den Anspruch haben.
100%
in der Champions League.
Ja, aber manchmal hast du auch ein Bett.
Aber damit sind wir ja beim Punkt.
Ja.
Deshalb müssen Sie sich ja fragen, warum kommt das immer wieder mal vor?
Aber das passiert halt nicht, genauso wie es bei den Bayern da nach dieser Meisterschaft in Köln nicht passiert ist. Und dann war diese Saison dazwischen.
Die Parallele sehe ich und trotzdem bin ich auch bei Buschi, der Vorjahres-Champions League-Finalist, muss unter die ersten vier kommen. Punkt. Mit dem Volumen, Investitionsvolumen, mit der Strahlkraft, mit dem, was sie auch letztlich bezahlen, nicht nur an Ablöse, sondern auch an Gehälter, mit den Strukturen, die da vorherrschen, muss das ein Club sein, der unter die ersten vier kommt. Also eher als jetzt beispielsweise der Sportclub aus Freiburg.
Oder Eintracht Frankfurt.
Das war so organisch.
Nein, aber das ist die ganz entscheidende Frage. Da müssen sich alle in die Augen gucken, alle Berater, alle, die da was zu sagen haben und müssen zu einer Lösung kommen.
Ja.
Reicht es? Also kennst du den wahren Grund, wenn du, also jetzt müssten sie ihn eigentlich kennen. Ich weiß ihn, ich kenne ihn nicht, ich kann es nicht sagen.
Ich auch nicht.
Weil wir immer hier saßen und gesagt haben, naja gut, jetzt mittwochs gewinnen sie 3-1 gegen Barcelona, sicher. Und am Wochenende gibt es den Arsch voll gegen Mainz.
Ja,
das ist ja immer so, so war es ja immer. Also
wir werden uns wieder überraschen lassen müssen und haben schon gerade Frankfurt kurz thematisiert. Ja. Die kommen als Dritter in die Champions League. Ich glaube, da sind wir uns einig. Unterm Strich ist das schon verdient.
Total.
Weil sie, glaube ich, ab dem 8. Spieltag oder so immer da oben standen in der Fußball-Bundesliga.
Ja.
Ich finde übrigens auch, dass der Fußball über weite Strecken dem entspricht, muss man wirklich sagen. Nur da habe ich, muss ich wirklich Befürchtungen haben, weil ich mir relativ sicher bin, dass Ekitike die Eintracht verlassen wird. Da ist ja der Herr Krösche. Markus Krösche, der wird schon wieder irgendjemanden ausgraben, der die Lücke füllt.
Ich sag dir, Markus Krösche, für mich Sportmanager des Jahres, Fußballmanager des Jahres.
Ja, absolut.
Also ohne Gegenkandidaten. Das ist, was der in den letzten Jahren aus der Eintracht rausgeholt hat. Alle 2 Jahre ein 100-Millionen-Transfer.
Ja.
Im Winter Marmoush zu Manchester City geschossen.
Da habe ich auch wieder einen schönen Mumpitz erzählt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's runter für Eintracht Frankfurt. Ja. Die geben ihren mit Abstand wichtigsten und besten Mann ab.
Ja. Die haben dir gleich gesagt, Matanovic kommt.
Und Marmoush ist dann, auch das haben wir ja hier besprochen, Marmoush wird der Helfer, der Heiler von Manchester City. Bei allem Respekt, das konnte nicht funktionieren. Also das war wirklich offensichtlich. Gestern noch das FA Cup-Finale verloren gegen Crystal Palace. Also bei Manchester City sieht so aus, als wären die in die Europa League.
Wobei der sehr tolle Momente schon hatte bei City.
Hundertprozentig. Ne? Der ist ja auch ein toller Spieler.
Und den musste Frankfurt übrigens für 80 Millionen auch definitiv
musst du,
gehen.
Musst du machen.
Ja, genau. Also, klar, ist ja klar.
Und dann ist aber
wie sieht diese Lücke? Das ist mit 15 Treffern immer noch der Top-Torjäger, jetzt geteilter Top-Torjäger, aber er ist der Top-Torjäger von Eintracht Frankfurt. Und der musste im Januar dann auf.
Und wie Frankfurt das dann gemacht hat, die hatten einen Matchball gegen Mainz und gegen St. Pauli. Mhm. Ja. Liegst dann im Breisgau 0-1 zurück.
Ja.
Also brauchst du auch.
Da habe ich mit meiner unglaublichen Expertise auch vorher gesagt, nee, jetzt bin ich mir sicher, dass Freiburg es schafft. Ja. Weil ich dachte,
hast das Bartner
zum Thema, nein, der habe ich ja nicht gemacht, das Spiel. Aber das zum Thema, wie geht man mit schwierigen Situationen um, was ich jetzt auf anderer Ebene über Eintracht Braunschweig gesagt habe. Das war auch nicht einfach für Eintracht Frankfurt, nur 2-2 zu Hause gegen St. Pauli, dann zu einem Endspiel nach Freiburg zu fahren.
Genau,
aber wie sie das gemacht haben.
Genau das ist es. Ja. Weil wir doch nicht den Fehler machen dürfen und Eintracht Frankfurt mit Champions-League-Maßstäben messen dürfen. Mhm. Weil das eine unglaublich junge Mannschaft ist. Collins, Brown, das sind tragende Säulen auf der Außenposition. Christensen hat sich so reingearbeitet, das war der Matchwinner, das war der Matchwinner in Freiburg mit all dem, was er hatte. Larsson, 21. Also, das sind ja Perlen, aber die sind noch im Wachstum befindlich.
Christensen hat eben gesagt bei Eintracht TV, dass er eigentlich vergangenes Jahr die Schuhe an den Nagel hängen wollte. Dafür läuft er aber ganz gut auf der rechten Seite da oben.
So, also. Das muss man bei Eintracht Frankfurt, finde ich, auch in der Saisonbeurteilung noch mit einpreisen. Also, dass sie mit ganz vielen Jungen, da musste Kauer Santos überbrücken, die haben zwischendurch die Diskussion gehabt, kommt der Trapper nochmal zurück ins Tor?
Ja.
So, dann, weil der Kauer Santos so gut ist, da drohte eine Torhüter-Diskussion vom anderen Stern. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen, leider. Und jetzt waren sie froh, dass Trapp im Tor stand in den letzten Wochen, weil er überragend gut gehalten hat.
Und was so beeindruckend ist, und da gehört übrigens, und jetzt sind wir vielleicht auch ein bisschen beim Vergleich zu Borussia Dortmund, da gehört meiner Meinung nach eben auch so eine Vereinsführung, sportlich verantwortliche Trainer. Wenn du das schaffst, zu einer Einheit hinzubekommen, und ich bin mir sicher, die waren auch mal konträrer Meinung, was Abgänge betrifft, was Zugänge betrifft, was Ideen betrifft, aber da bekommst du relativ wenig oder bist gar nichts von mit.
Ja.
Und am Ende ist es eine Linie, die sie verfolgen. Ist ja auch die Vertragsverlängerung mit Topmöller jetzt bis 2028, glaube ich.
Aber er kann jederzeit da raus, ne? Bei so langen Verträgen. Nur, dass du es für den Hintergrund.
Ja, aber auf Trainerebene sehe ich eher eine etwas größere Langfristigkeit.
Okay,
das wirst du mir nachsehen, lieber Timo. Also. Das wirkt für mich sehr organisch in allem, was da passiert. Ja. Und übrigens nicht erst seit 2 Jahren. Das geht schon über einen längeren Zeitraum. Das heißt, da steckt eine Idee in diesem Club und die leben sie, ich will nicht sagen unabhängig, aber fast unabhängig vom Personal, wer da verantwortlich ist. Und jetzt bauen sie auf Kontinuität, das ist groß.
So ist es. So ist es. Und weißt du, was sie noch haben? Eine gesunde Portion Realismus.
Mhm.
Axel Hellmann schreibt einen Brief an alle Fans und Mitglieder vor dem Spiel in Freiburg und sagt, Freunde, beruhigt euch, wir haben hier schon existenzbedrohende Endspiele gehabt.
Ja, ja.
Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben nach dem 1-1 gegen Mainz die Euroleague sicher gemacht. Sicher.
Ja, ja.
Die waren sicher in der Euroleague. Wenn ihnen vor der Saison einer gesagt hätte, ihr seid vor dem letzten Spieltag Dritter, und braucht einen Punkt, um in die Champions League zu kommen. Jeder hätte gesagt, unterschreibe ich. Ja. Also man darf auch Maß und Mitte in der Beurteilung von Eintracht Frankfurt nicht verlieren.
Und trotzdem wäre es eine Riesenenttäuschung gewesen, wenn es nicht geschafft hätte.
Weil das eben auch herausstellt, die Arbeit von Dino Topmöller und Trainerteam, was da auch mit dazugehört. Der hat es geschafft, Spieler zu entwickeln. Der hat es geschafft, Spieler besser zu machen. Er hat es geschafft, jetzt für Krösche auch Spielerwerte zu entwickeln, die irgendwann Eintracht Frankfurt zugutekommen. Dann nämlich, wenn du die Spieler verkaufen musst. Und der nächste Schritt, das ist der gewaltigste. Und sie dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass sie jetzt jedes Jahr in der Champions League spielen. Aber der nächste Schritt wäre dann ganz oben zu attackieren. Aber das ist also so weit weg. Die können mal ein gutes Jahr erwischen. Aber jetzt den Status quo zu erhalten, dauerhaft sich rund um die europäischen Plätze zu etablieren. Das ist die große Herausforderung von Eintracht in den nächsten Jahren.
Idealvorstellung wäre ja bei so einem Monstertransfer, wenn man sportlich davon überzeugt ist, man braucht den Spieler noch, auch mal Nein sagen zu können.
Ja.
In dieser Situation sind in der Fußball-Bundesliga nur die Bayern.
Naja, und selbst die überlegen sich,
genau,
wenn man mal 80 Millionen, ja, für einen bekommen kann, vielleicht nimmt man sie
sogar. Also von daher, tolle Entwicklung bei Eintracht, ja, Frankfurt. Ja. Und ich glaube übrigens auch, dass sie, so wie ich diese Mannschaft so, ich empfinde die auch so ein bisschen als so eine Pokalmannschaft,
ja,
und internationale Wettbewerbsmannschaft, in der Europa League auch eindrucksvoll gezeigt. Ich glaube, die spielen eine gute Rolle in der Champions League. Ich glaube das tatsächlich.
Auf jeden Fall. Also, weil in Frankfurt musst du erstmal gewinnen.
Ja.
Und auswärts musst du sehen, dass du die Tickets nah bei dir hältst, weil sonst kommen 25.000 und dann hast du eine feindliche Übernahme.
Ja. Und Pokalmannschaft und Frankfurt bringt uns dann natürlich
zum DFB-Pokalfinale.
Oder zu Oliver Glasner.
Es geht beides.
Machst du das auch schon wieder?
Was denn?
DFB-Pokalfinale?
Ja, versuche.
Klar.
Du machst Freitag, du machst Donnerstag Relegation,
ja.
Freitag Relegation, ja. Samstag DFB-Pokalfinale. Ja.
Sonntag ist das Eigenleague-Finale in Berlin übrigens.
Und dann die Rückspiele.
Und dann kommen noch die
Rückspiele. Aber erstmal machen wir das Pokalfinale, oder? Machen wir schön.
Verrückter Hund.
Ja. Ah. Pokalfinale wird toll.
19:07
Uhr. Arminia Bielefeld.
Atmosphärisch wird das, glaube ich, der Knaller.
Was hab ich gelesen? 1,6 Millionen Kartenanfragen.
Ja.
Nachher sind 75.000 da. Weil mehr dürfen einfach nicht rein.
Also da wäre ich tatsächlich, hätte ich versucht, vielleicht hier über London oder so Tickets zu bekommen.
Ja,
wenn ich nicht mit Pebbles arbeiten wäre bei Top Dog Germany,
ja,
dann wäre ich da privat hin, weil, ja, ich glaube, das wird ein Erlebnis.
Ja, das ist für beide Clubs, auch wenn sie aus unterschiedlichen Höhenlagen kommen, es wird für beide Clubs wie so eine Art Once-in-a-Lifetime-Event. Ja. Also der VfB kriegt es alle 10, 12 Jahre. Arminia Bielefeld hat es jetzt zum allerersten Mal. Das wird atmosphärisch toll. Ich bin gespannt, wie die Arminia damit zurechtkommt, einen Bundesligisten außerhalb der Alm zu bespielen, ob das möglich ist. Aber die haben jetzt in der dritten Liga alles kurz und klein geschossen, sind Drittligameister geworden am vergangenen Wochenende. Also beste Voraussetzungen, um auch gegen den VfB Stuttgart zu bestehen. Die Stuttgarter haben, glaube ich, jetzt im richtigen Moment die Kurve gekriegt. Nochmal 3-2. In Leipzig draufgelegt, ganz wichtig, diese letzten drei Spiele, ganz wichtig für den VfB. Mal gucken, ob Stiller rechtzeitig fit wird, das die Frage, oder macht das mit Mio, also das, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Stuttgart Favorit, Bielefeld mehr als ein Außenseiter. Das wird
Stuttgart sollte aufpassen, dass Bielefeld nicht das erste Tor schießt. Das habe ich letzte Woche zu Thomas schon gesagt und zu Timo. Dann könnte das ein ganz heißer Ritt werden. Aber natürlich bin ich bei dir unter normalen Umständen. Aber was ist schon normal?
Ja, ja. Das ist das Schöne Stuttgart in dieser Sportart.
Ich sage mal wieder 15% von 99.
Ja.
Auf Bielefeld.
Ja.
Das hatten wir schon bei Leverkusen so. Gute Truppe.
15% von 99.
Ich verstehe das alles auch gar nicht, was der sich da immer in seinem wirren Schädel ausdenkt.
Crystal Palace, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben. Oliver Glasner. Oliver Glasner wird, ich sag's jetzt mal platt, der ganz heiße Scheiß in der Premier League. Wenn große Clubs neue Übungsleiter suchen, ist Oliver Glasner per sofort in der Verlosung.
Der hat nach einem 2-5 gegen Manchester City zum Guardiola gesagt, wenn du das so nochmal gegen uns spielst, dann klappt das nicht.
Ja.
Und gewinnt dann das FA Cup Finale 1-0 mit Crystal Palace gegen Manchester City. Der Typ ist echt irgendwie eine super Nummer auf der
absolutes Phänomen. Ja. Absolutes Phänomen. Und da, wenn da mal was frei wird, wieder bei City oder bei Manchester United, muss er sehen, ich spiele jetzt noch Euroleague-Finale gegen Spurs. Ansonsten keine gute Saison, auch Tottenham. Da wird man sich bei Crystal Palace mal umhören, ob vielleicht Oliver Glasner. Also das wird auf Sicht.
Ja. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja,
mit Crystal Palace den FA Cup zu gewinnen, ist wirklich eine geile Geschichte.
Goodison Park ist Geschichte. Ich war Gott sei Dank mal da. Ein tolles, altehrwürdiges, da passt der Begriff wirklich, ein altehrwürdiges Stadion. Auch das war besonders am vergangenen Wochenende. Uns fehlt noch hier Blick in die Historie, wenn wir die Zeit noch haben.
Haben
die Zeit haben wir nicht.
Darf ich noch eins ganz kurz sagen?
Wie lange haben wir noch?
30 Sekunden.
So, pass auf, ganz schnell, das möchte ich noch loswerden, weil wir das vorhin vergessen haben.
Ja.
Freunde, 22. August, der erste Flutlichtfreitag hier bei Sky, Fußball-Bundesliga mit einer Weltneuheit. Dazu sage ich an dieser Stelle nicht viel mehr. Generationenkommentar, betreutes Kommentieren. Das wird eine interessante Nummer. Das muss ich noch loswerden.
Ja, und die Glanzparade ist dann natürlich am Montag darauf zurück.
Du kriegst jetzt mittlerweile ein Zivi an die Seite. Ich bin mich verschluckt irgendwie. Das war die Glanzparade für diese Saison. Es hat heute großen Spaß gemacht. Es hat komplett in diesem Jahr riesengroßen Spaß gemacht. Das ist mit ein Grund, warum wir wieder da sind. Nach dem ersten Spieltag, am Montag, nach dem ersten Spieltag, kehren wir zurück in bewährter Besetzung. Vielleicht kriegen wir einen neuen Tisch. Hat Spaß gemacht, Puschi. Dankeschön.
Danke euch.
Timo.
Danke.
Sehr schön. Bis nächste Saison. Nächste Saison.
Disco. Sexy in the night. Ich fühl mich disco. Oh, baby, bin so